Die Kirche glanzvoll und schön. Ich habe heute ein sentimentales Thema uns mitgebracht. Ich habe aus einem poetischen Buch etwas herausgenommen, was über die Church spricht, über die Gemeinde Jesu. Und wenn wir über die Gemeinde Jesu, über die Kirche sprechen, dann sprechen wir von uns. Amen. Wir sprechen von jedem Einzelnen von uns. Da kannst du dich mit deinem Namen dich da in dieser Richtung hinbewegen, auch mit deinem Herzen. Die Kirche ist Teil von Menschen, die lebendig gemacht wurden, die erlöst sind durch die Gnade von Jesus Christus. Wir haben auch vorhin das Lied gesungen, ich sehne mich mehr nach dir. Was war dieses Lied? Mehr von dir. Wie ist die Melodie nochmal? Mehr von dir, mehr von dir, oh Herr. Und dann habe ich nie bemerkt, dass es heißt, du sehnst dich nach mehr von mir. Wer hat denn das gemerkt? Meine Güte. Okay, Entschuldigung, das ist typisch Graziano, er passt nicht auf. Mir ist dieser plötzliche Wechsel richtig bewusst geworden, weil das ist genau das Thema meiner Predigt. Wir sehen uns mehr nach Gott, aber ihr Lieben, es ist auch mal gut, immer wieder zu hören, Gott sehnt sich mehr nach uns. Und so ist es mit unseren Erwartungen. Wir haben Erwartungen auf unseren Gott. Es ist richtig, Erwartungen zu haben. Er erwartet, dass wir Erwartungen auch gegenüber ihm haben. Und das bringen wir immer zum Ausdruck, wenn wir beten, wenn wir glauben, wenn wir empfangen wollen von ihm. Aber Gott erwartet auch einiges von uns. Und das ist vielleicht für den einen und den anderen so nicht so schön zu hören, nach dem Motto, ich weiß es doch, aber ich komme doch zu kurz. Ich will dich ermutigen, du hast das volle Potenzial, Gottes Herz zu erfreuen, indem du auch, wie soll ich sagen, das, was er so teuer erkauft hat, mit dem Blut seines Sohnes, du bist so teuer erkauft. Ich bin so teuer erkauft. Wenn wir von Investment sprechen, ich glaube, das größte Investment hat Gott gebracht für uns Menschen. Aber Gott ist, ich will nicht sagen, ein Geschäftsmann, ist er nicht. Aber er liebt es, das, was ihm so kostbar ist und so teuer gekostet hat, dass es auch was fruchtet, dass es auch was bringt. Und das ist wiederum eine Seite, wow, des Evangeliums, was nicht so schön streichelt, sondern eher uns herausfordert, uns Gotteskinder, dass wir einfach da sagen müssen und zustimmen müssen, Gott will, dass sein Investment fruchtet. Und nicht nur fruchtet, dass wir Ja haben, auch ein Ja haben für ihn, dass wir ihm Antwort geben auf das, was er für uns getan hat, sondern dass es auch in uns multipliziert wird, dass wir Frucht bringen. Und das ist genau in diesem Bild von Johannes 15. Wir sagen, hey, wir sind wie die Rebe am Weinstock, ist dafür da, verbunden mit ihm, dass es Frucht bringt. Und dieses Fruchtbringen, diese Multiplikation ist in den Evangelien am laufenden Band in den Gleichnissen Jesu wiederzuerkennen. Von was rede ich? Ich möchte hier ein paar Worte, die euch sehr, sehr bekannt sind. Hier möchte ich zitieren. Achtung! Und das in dem Blick auf Fruchtbar, Gnade, Rettung, Vergebung, den Heiligen Geist empfangen, Wiedergeburt, die Taufe im Heiligen Geist, die Kirche, das Wort Gottes, die Verheißungen. Scheint, es ist unsere nächste Predigtserie, klassische Begriffe, die wichtigsten Themen, wenn wir vom Evangelium lehren. Aber ich frage mich heute, Graziano, Lydia, Simon, Jonathan, was machst du damit? Was tust du damit? Was machst du mit der Gnade? Was tust du mit der Rettung? Was tust du mit Vergebung? Was machst du denn mit dem Heiligen Geist in dir? Was machst du mit deiner Wiedergeburt? Was machst du mit der Taufe im Heiligen Geist und die Gaben und der Zungenbeten? Was machst du mit der Kirche? Was machst du mit dem Wort Gottes? Was machst du denn mit den Verheißungen Gottes? Das ist eine ganz andere Note. Ja, was machen wir denn damit? In diesem erwartet sich Gott, dass das nicht einfach Fotos, Erinnerungen, Trophäen sind, all diese Themen, sondern dass es Frucht bringt in unser Leben. Und das heißt nichts anderes. Gott, was erwartest du? Gott würde sagen, dass du darin lebst. Dass du darin lebst. Gott würde sagen, dass du davon lebst. Nicht, ich lebe langsam davon. Wir sind gerufen zum Leben. Und zwar Leben in Fülle. Aber dass du davon lebst. Dass du dadurch lebst. Dass du da herauslebst. Dass du es auslebst. Die Gnade, die Rettung, die Vergebung. Dass es Teil und überhaupt unser Leben wird. Und das, ihr Lieben, ist eine ganz andere Dimension. Was bringt mir das, wenn ich weiß, ja, einst habe ich das und das erfahren. Einmal habe ich das und das erlebt. Ich weiß um das neue Leben, aber du lebst nicht im neuen Leben. Und ihr Lieben, 5 Jahre, 5 Monate, 6 Wochen, 8 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, egal wie viele Jahre du im Glauben bist und in der Nachfolge bist, die Frucht von dem Investment soll in unser Leben sichtbar werden. So wie Licht. Es soll aufgehen wie Licht. An jedem Tag. Es soll aufgehen und aufblühen wie Licht. Lasst es sichtbar werden. Und ihr Lieben, ich habe euch heute einfach eine poetische Bildersprache aus dem poetischsten Buch der Bibel gebracht, aus dem Hohelied. Vielleicht habe ich noch nie vom Hohelied gepredigt in einem normalen Gottesdienst. Hohelied ist immer etwas für Hochzeiten. Bei Hochzeiten, weil das ist ein poetisches Bild, ein Buch. Das ist ein poetisches Buch, ein erotisches Buch, ein Buch voller Leidenschaft, voller Liebe, voller Beziehung, voller Küsse, voller Streichel. Und es ist typisch für Hochzeiten. Und da habe ich gedacht, komm, lass mich mal ein Kreuzworträtsel mit euch gehen. Kreuzworträtsel, mir gefällt das Wort Kreuz da drin. Wir lesen erstmal Hohelied, Kapitel 6, Vers 10. Kreuzworträtsel. Wer kennt denn das noch? Was für ein altes Bild. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte? Schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie ein Kriegsheer. Und in Kapitel 8, Vers 5, erster Teil, wer ist sie, die da hervorkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt oder angelehnt? Wer ist sie? Das ist die Frage. Ich erwarte eine Antwort. Von wem ist hier die Rede? Nun, schon vorher gesagt, das Hohelied hat König Salomo geschrieben. Es handelt sich um eine Sammlung von Zärtlichkeiten, Liebesliedern, auch Erotisches ist dabei, erotische Beschreibungen. Es ist ein Suchen, ein Finden, gegenseitiges Lobpreisen, wenn du dieses Buch liest, da wird gegenseitig in zweier zweier Liebender geschildert, wie sie sich gegenseitig mit Worten schmücken. Man denkt, dass König Salomon hier die Beziehung mit der Königin von Saba aus Äthiopien beschreibt. Es ist auf jeden Fall eine Beschreibung von zwei Menschen, die sich lieben, Braut und Bräutigam. Aber wie wir alle gelernt haben, das Alte Testament samt Hohelied ist ein Bilderbuch für das Neue Testament. Und ich sage euch, wer ist sie? Das ist die Braut von Jesus Christus. Wir legen es heute so aus. Jesus und die Kirche, Jesus und die Gemeinde beschreibt die Beziehung wie Braut und Bräutigam. Er ist unser Bräutigam und wir sind seine Braut. Ich habe euch vor 2 Wochen über die Vollmacht, die wir haben, gesprochen, der Kirche. Die Vollmacht der Kirche. Heute geht es um ihren Glanz voll, um ihren Glanz und um ihre Schönheit. Und wenn ich von Kirche spreche, von wem spreche ich? Von Jana. Alle eure Namen tut sie dazu. Da steht, wo steht's? Das Thema ist du, Sarah, Ela, glanzvoll und schön. Helmut, glanzvoll und schön. Das ist die Kirche, glanzvoll und schön. Und wir wollen einfach erst mit diesen ersten 3 Bildern mal, also Kapitel 6, Vers 10, diese ersten 3 Bilder uns mal kurz aufhalten. Was haben diese ersten 3 Bilder gemeinsam? Da ist die Rede von der Morgenröte, da ist die Rede von Mond und da ist die Rede von Sonne. Wisst ihr, was sie zusammen haben? Wisst ihr, was sie zusammen verbindet? Und wenn ich jetzt eine poetische Predigt losjage, bitte höre auch und interpretiere schon selbst, was es für dich und mich bedeutet. In der Beschreibung dieser 3 Bilder, Morgenröte, Mond und Sonne, das ist nichts anderes als Attacke gegen die Finsternis. Attacke ist ein Wort von unserem Präses. Attacke gegen die Finsternis. Ihr merkt, ich komme noch von der Vollmachtrichtung. Aber ich frage mich, wer einen heiligen Zorn hat gegen Finsternis. Und die Berufung der Kirche Jesu Christi und somit die Berufung von Mark und von Barbara und von Armin und sonstige, das ist Attacke gegen die Finsternis. Finsternis, ihr Lieben, bitte sagt mir nicht, ja, jetzt will ich mir eine Liste sehen, was alles von der finsteren Welt, was alles vom Reich der Finsternis. Wir sind hier erfüllt im Heiligen Geist und wir wissen ganz genau, was Licht und was Finsternis ist. Da brauchen wir keine Liste. Jeder von uns weiß das. Aber wir sind alle in diesem Kampf, in diesem täglichen Kampf. Und hier wird es so wunderbar beschrieben, ihr Lieben, ja, der Kampf gegen die Finsternis unsere tägliche Aufgabe. Kontrast zu sein. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir, obwohl wir wissen, dass wir Kinder des Lichtes sind, das lese ich euch gleich, dass wir uns trotzdem mahnen, und zwar eine Autoermahnung jeden Morgen vor dem Spiegel. Graziano, bitte, lass dich nicht von der Finsternis beherrschen. Lass dich nicht von der Finsternis beeinflussen. Lass dich nicht von der Finsternis erobern. Denn die Finsternis versucht ständig, dich zu killen, dich zu übernehmen. Johannes, Kapitel 12, Vers 36. Aber dann wieder immer wieder zurück zu diesem Grundvers. Okay, aber erstmal Johannes 12. Vertraut euch dem Licht. Das Licht ist Jesus. Es ist seine Wahrheit. Es ist seine Persönlichkeit. Es ist seine Person. Es ist seine Gottheit. Vertraut euch dem Licht an. solange ihr es habt. Dann werdet ihr im Lichte leben. Und ihr Lieben, ich habe euch vorhin aufgezählt, Geistestaufe, Wiedergeburt, Gnade, Vergebung. Das, da drin zu leben, ist nur möglich mit unserer innigen Verbindung zu Jesus Christus. Und so leben wir in diesen Dingen. Und so leben wir im Licht. 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Von der Hoffnung für alle übersetzt. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Ihr Lieben, ihr kennt doch die Bibel. Wie begann denn alles? Wenn es etwas ist, was neu werden soll, wie beginnt das? Die ersten Seiten der Bibel, ich lese nur diesen Vers, es beginnt alles mit Licht. 1. Mose 1, 3 bis 4. Ich glaube, ich habe diesen Vers vergessen, euch weiterzugeben, also an der Regie. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Zurück zu dem Grundvers. Wie leicht ist man eingenommen, angezogen, gefangen und versklavt von den Dingen der Finsternis, ihr Lieben. Wer den Heiligen Geist hat, kann es unterscheiden. Und wir meinen, dass so Dinge der Finsternis, dass sie wie Finsternis aussehen. Die sehen alles andere aus wie Finsternis. Sondern die Dinge, die versuchen, uns vom Licht zu trennen, sind Dinge, die nicht so finster aussehen. Ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr diese Woche in der Kleingruppe euch mal darüber Gedanken macht. Was ist es alles? Was ist alles so finster, was nicht finster aussieht? Dass ihr so im Gespräch euch zusammensetzt und darüber nachdenkt. Die Finsternis ist etwas, was wirklich Menschen von Gott trennt. Und sie versucht, Kinder Gottes auch zu beeinflussen. Wir wissen, wer der Herr der Finsternis ist. Und zwar Herr mit einem kleinen H, nicht mit dem großen H. Das ist Satan. Das ist der Vater der Dunkelheit und der Finsternis. Und deswegen, ihr Lieben, bei solchen schönen Sommertagen, bei der Atmosphäre von Sommer und von bunten Farben, dass so manches Mal auch geistlich gesprochen wir darin immer leben, im Geist gesprochen, dass wir immer danach schauen, Achtung, was beeinflusst mich und unter welchen Einfluss stehe ich? Und zu erkennen, dass die Finsternis eher entlarvt werden soll, aber du sollst nicht Teil davon sein und du sollst sie eher vertreiben. Das ist unsere Aufgabe, sie zu vertreiben. Von unserem Leben, von unseren Familien, von unseren Arbeitsplätzen, da wo wir sind und leben. Schaut mal, was für ein Unterschied. Ich brauche nicht zu sagen, in welchem Zeitgeist wir leben. Ich brauche euch nicht zu sagen, wie es aussieht in der Gesellschaft, wie es aussieht in unser Land, wie es aussieht in der Welt. Aber ich kann nicht sagen, dass das Licht vorrangig regiert, sondern wir sind herausgefordert, dass das Licht siegt. Aber Finsternis, so wie am Anfang, die Welt bedeckte, und da heißt es, und der Geist Gottes schwebt über den Chaos, aber das Erste, was geschaffen wurde, Licht. Dieser Zustand ist auch unser Alltag. Unser Alltag. Und mach es kleiner, das kann auch in unserer Familie, Verwandtschaft. Was herrscht da? Herrscht das Licht oder herrscht die Finsternis? Aber Gott sei Dank sind wir gesandt, um Licht zu bringen, da wo die Finsternis herrscht. Alles beginnt mit Licht, ihr Lieben. Auch als du angefangen hast zu glauben, es war Erkenntnis. Das Licht spricht von göttlicher Erkenntnis. Und du hast erkannt, dass Jesus für dich gestorben ist. Aber ich lese mal hier aus 2. Mose 10, 21. die Verse bis Vers 23. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand gegen den Himmel aus. Dann werde ich eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Hast du schon mal versucht, die Finsternis zu greifen, Dunkelheit zu greifen? So eng. Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus, also er griff zum Schalter und machte das Licht aus. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis. 3 Tage. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Jetzt kommt das große Aber. Wollen wir zusammen lesen? Aber alle Söhne Israels hatten Licht in ihren Stuben, in ihren Häusern. Ihr Lieben, heute ist die Situation nicht anders. Heute ist die Situation nicht anders. Schaut mal, wir sagen immer zu den Menschen, die am Ende einer Predigt, hey, willst du dich für Jesus entscheiden? Wenn ja, heb deine Hand. Das ist nicht die gleiche gehobene Hand von Mose. Die gehobene Hand von Mose hat das Licht ausgemacht. Das war die 9. Plage von den 10 Plagen. Also das war schon crescendo, fast bis zur Spitze. Dann kam die 10. Plage. Aber die 9. Plage war Finsternis, war über das ganze Land. Aber ein einziger Ort war zu finden, wo Licht ist. Das ist in den Häusern der Kinder Gottes. Da hat man Licht gehabt. Das bedeutet, selbst mit einem Streichholz oder was sie benutzt haben, wenn in diesem einen ägyptischen Haus, aber jetzt geht es nicht um, es geht um das Bild, wenn sie versucht haben, Licht anzumachen, es ging nicht. Nicht mal ihre Öllampen gingen an. Licht was zu finden. Und das ist eine Bildersprache, ihr Lieben. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist eine Sache. Echtes Licht ist göttliches Licht. Und das hat Bestand. Und wir sind, die Kirche ist berufen, dieses Licht zu leben und dieses Licht zu haben. Und wenn ich sage Kirche, rede ich von dir. Ist Licht in deinem Haus? Ist Licht in deinem Haus? Frage dich, ob in dein Zuhause tatsächlich Licht regiert oder die Finsternis. Wenn du möchtest, zu wem spreche ich gerade? Eine Person unter uns? Ich weiß es nicht. Du hast noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, ihm nachzufolgen. Zu Hause? Zu wem rede ich? Ist Licht in deinem Haus? Ist Licht zu finden? Dann sage ich dir, hebe deine Hand. Bildlich, nachher werde ich dich wirklich fragen. Heb deine Hand und mach den Schalter wieder an. Entscheide dich, Jesus Christus nachzufolgen. Und ihr Lieben, die dies getan haben, erinnere dich, du hast den Schalter angemacht in dein Leben. Erinnere dich, dass du Licht hast. In dir ist dieses Licht. Und du hast die Aufgabe, es aufgehen zu lassen. Und deswegen komme ich zur Morgenröte. Die Morgenröte. Wer von den jungen Leuten kennt die Morgenröte? Niemand, weil ihr schlaft viel zu lange. Ihr Lieben, die Morgenröte, das kennen ja nur die Alten, weil sie wenig schlafen. Aber Spaß. Jeder von euch kennt die Morgenröte. Oh, das ist dunkel. Und dann kommt an einem bestimmten, ich bin so ein Sonnenaufgangjäger. Wer mich kennt, ich bin ein Sonnenaufgangjäger. Und bevor die Sonne kommt, ich sage immer, jetzt, aber nichts jetzt. Jetzt, nichts. Warum? Die Morgenröte. Also bei gutem Wetter, okay? Die Morgenröte. So herrlich. Und dann kommt dieses Licht, kommt hervor. Und dann verblasst es wieder. Komisch. Und dann kommt die Sonne hoch. Kennt ihr das? Ja, vom Weg. Heiko, wie oft wollte ich mir Heiko mitnehmen zum Sonnenaufgang? Wie oft? Er sagt, Cristiano, wach mich morgen auf, ja? Okay. Dann klopfe ich an sein Zimmer. Heiko! Und schläft. Das ist eine poetische Sprache, das ist eine prophetische Sprache. Du bist diese Morgenröte. Der Tag beginnt mit dir. Die Morgenröte ist nicht das Licht selbst. Die Morgenröte reflektiert ein Licht. Aber so soll man von dir sagen. Langsam aber sicher schafft sie die Finsternis. Sie schafft es, die Finsternis zu vertreiben. Sie schafft es, sich zu behaupten. Ich spreche gerade über unser Alltag, ihr Lieben. In der Begegnung mit Finsternis. Vielleicht eingeschüchtert, vielleicht zurückhaltend, aber nicht, dass man dich aufhalten kann. Dich und mich, wenn wir Kinder des Lichtes sind, sind unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Es kommt. Die Morgenröte kommt. Und jetzt denk an diese ganzen finsteren Themen und diese ganzen finsteren Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Die schlechten Nachrichten, die auch über mein Leben und das, was du, wo du keine Hoffnung mehr siehst. Du bist. Wer ist diese, die aufgeht wie die Morgenröte? Du bist es. Du bist es. Es ist die Church. Jemima, du bist es. Die aufgeht wie die Morgenröte. Ich kann mich da drin verlieren. Ihr Lieben, sie geht auf. Du gehst auf. Du erhebst dich majestätisch und königlich. Und du kommst hervor. Von dir muss man sagen, nicht, dass du dich zurückziehst, sondern dass du vorkommst. Wie die Morgenröte. Im Angesicht von dem ganzen Mist um uns herum. Von dem ganzen Mist in unserem Kopf, im Angesicht von dem ganzen Mist in unserer Seele, du kommst hervor. Wie die Morgenröte, ein Nachfolger Jesu kommt hervor, sticht heraus aus der Finsternis. Und jetzt kommen wir kurz, auch diese Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, diese Zeit, oh, der Sonnenuntergang ist zwar schön, aber schluck, 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 schluck. Man glaubt irgendwie, die Finsternis schluckt die Sonne runter. Was für ein Quatsch. Und wie kannst du denn glauben? Hier, danke David, dass du so ehrlich warst. Du hast gesagt, ich bin doch nicht verlassen. Diese Momente, wo wir denken, wir sind verlassen, die Sonne ist nicht mehr zu sehen. Die Sonne ist Christus. Aber wisst ihr, so ein Sonnenuntergang bedeutet nicht Lichtuntergang. Weil zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang haben wir den Mond. Halleluja. Wir haben den Mond. Und deswegen der Poet, der sagt, okay, selbst in dieser Zwischenzeit ist der Mond da. Die Schönheit des Mondes. Die Morgenröte, wie sagt man, entlässt den Mond. Und deswegen, wenn wir uns jetzt vom Mond unterhalten, der Mond, naja, wenn du drauf landest, ist nichts Besonderes, aber von Weitem gesehen und beleuchtet, ist es schön. Schön wie der Mond. Und was ist gerade seine Schönheit? Vergiss, ich spreche nicht von physischer Schönheit und von äußerlicher Schönheit, sondern ein Nachfolger Christi. Und die Church an sich ist schön wegen ihrem Kontrast zur Finsternis. Und dann siehst du das fette Ding da. Wir hatten neulich den fettesten Mond, den Riesenmond. Und du siehst es, interessanterweise, auch das Licht des Mondes ist nicht sein eigenes Licht. Es reflektiert, so wie die Morgenröte. Das ist total biblisch. In uns haben wir nichts Gutes vorzuweisen. Aber es ist derjenige Gut, den wir reflektieren. Amen. Also such das nicht in dir, du reflektierst das. Es ist gerade dieser Kontrast, dieser Kontrast. Und der Mond hat die Aufgabe, das schöne Meer in der Dunkelheit zu beleuchten. Die schöne Landschaft, die in Dunkelheit ist, zu beleuchten. Und wenn der Mond in seiner Schönheit und seiner Pracht, und ich rede gerade von dir, ja, ich fühle mich auch wie ein Mond. Ihr kennt auch die Zeichensprache, gell? Wenn ich darüber nachdenke, alles, was so in Dunkelheit versinkt, schenken wir Schönheit. Der Mond hat die größten Liederschreiber inspiriert, die Poeten inspiriert. Wenn er so stark strahlt, ist er attraktional. Und wir haben vorhin in der Pastorenkatakombe uns unterhalten, was attraktionale Menschen sind. Und haben festgestellt, dass es nichts zu tun hat mit dem Äußeren. Nichts. Sondern attraktionale Menschen sind Menschen, die leuchten. Die von innen her leuchten. Die von innen her einen Glanz haben. Die Kirche ist glanzvoll und schön. Nicht das Physische, sondern wir reflektieren das Bild Christi, das Licht Christi. Und deswegen, so wie der Mond Grund zur Inspiration ist, so soll jeder Nachfolger Christi ein Grund sein von Inspiration. Und in den Namen Jesus, ich würde jetzt wie eine Drohne über dir fließen und das regnen lassen. Deine Berufung, Simon, ich sehe dich, ist eine Inspiration zu sein für die Gesellschaft, wo Gott dich gestellt hat. Joel, du sollst Grund von Inspiration sein. Du bist Grund von Inspiration. Nicht Rückzug. Und ich spüre in meinem Geist, hör auf, dich zurückzuziehen. Geh auf wie die Morgenröte. Halleluja. Glänze so schön wie der Mond. Gib der Landschaft, wo Gott dich gestellt hat, die Schönheit. Durch das Christuslicht, was du reflektierst. Sei Grund von Inspiration. Zu was? Zu was Inspiration? Zum Glauben, zur Hoffnung, Christa, zur Liebe. Wenn jemand Christa begegnet und wo die Gegenwart dieses Menschen schwach, aber erfüllt mit dem Licht Gottes, wo dieser Mensch läuft, gibt es Schönheit. Es gibt Schönheit. Die Landschaft wird schön. Die Gegenwart erleuchtet das Gebiet. Das nächste Bild, und ich muss jetzt hier beenden, ich habe keine Zeit mehr. Klar wie die Sonne. Aber das lasse ich mir nicht verkneifen, das muss ich euch noch bringen. Tut mir leid. Noch ein bisschen. Gibt ihr noch ein paar Minuten? Dankeschön, Gott segne dich. Klar wie die Sonne. Wer ist sie, die da hervorgeht? Hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, klar wie die Sonne. Nicht die Sonne selbst, sondern klar wie die Sonne. Wer ist mit mir konform? Jesus ist wichtiger als ich. Jesus ist wichtiger als du. Wenn die Sonne aufgeht, kann der Mond Pause machen. Wenn die Sonne aufgeht, ihr Lieben, gewinnt der Mond nicht mehr diese Attraktivität. Weil dann wird es unwichtig. Die Sonne ist da und der Mond ist nicht sichtbar. Wenn man genau hinguckt, vielleicht sieht man es noch, aber es ist nicht sichtbar von der Erde aus. Das ist alles im Kopf dieses Poeten, der das hier geschrieben hat. Und hier stoßen wir auf etwas Wichtiges. Und das will ich euch lesen. Und der zweite Teil kommt nächste Woche. Johannes 4, 39 bis 42. Hört gut hin. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn. Warum? Um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, die Samariterin, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, und zwar Jesus, bei ihnen zu bleiben. Und er bleibt dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Ups, also nicht mehr um das Wort der Frau, sondern um sein Wort. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr aus deinen Redenswillen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Menschen ist. Ich kann mir diesen Punkt nicht verkneifen, auch wenn ich jetzt einen Break mache. Hier sind Menschen, heute Morgen und auch zu Hause. Du glaubst auf Kosten des Glaubens eines anderen. Diese Frau, bekannt als die Samaritanerin, die war so ergriffen, sie ging zurück. Jesus hatte ihr an einem Brunnen ihr ganzes Leben erzählt. Und sie ging zu ihrem Volk, zu ihrem Dorf. Und sie war so glaubwürdig, dass die Menschen glaubten. Aber sie glaubten nicht an Jesus, sie glaubten an das, was sie gesagt hat. So beginnt es vielleicht bei dir, aber du stehst immer noch da. Wessen Glauben trägt dich? Das deines Mannes, deiner Freundin, deines Freundes, deiner Bekannten? Ist es gut? Aber da darf es nicht stehen bleiben. Sondern du darfst ihn persönlich kennenlernen. Du darfst Jesus persönlich kennenlernen. Der Glaube ist immer etwas Persönliches. Und du kannst auch jemand sein, der das Licht eines Reflektierten auch weitergibt. Das heißt, komm, wir konstruieren die Situation. Heiko ist reflektiert durch das Licht Christi. Heiko hat Einfluss über mein Leben und sein Licht reflektiert auf mein Leben. Ist es okay? Und das ist der Einfluss, den wir haben sollen. Aber wir müssen die Menschen zu Jesus führen und nicht zu uns. Sagt jemand Amen dazu? Wir führen nicht die Menschen zu uns. Die Menschen können nicht leben von unserem Glauben. Mein Glaube reicht, um mich zu retten. Aber ich kann nicht jemanden retten mit meinem Glauben. Amen. Und deswegen, wenn die Sonne aber aufgeht, dann ist dieser Mond unwichtig. Weil ich werde persönlich zu einem Mond. Ich lebe persönlich von dem Licht der Sonne und nicht aus dem Licht eines Reflektors. Und das ist gerade bei Kindern, die im Glauben geboren sind. Jana kann es berichten. Viele Kinder, die im Glauben geboren sind. Und sie sagen, hey, sag mal, hast du dich bekehrt? Ich bin im Glauben geboren. Jana, weißt du, du hast das, was du wusstest, das war die Reflexion des Lichtes deiner Eltern. Aber dieses Licht, ihr Licht, wo sie selbst, hat dich nicht transformiert. Wir haben dich getauft. Wann war denn das? War das dieses Jahr? Da kam deine Entscheidung, weil du den plötzlich erlebt hast, der die Sonne ist. Sagst du, Papa, Mama, danke. Dank Mond, Morgenröte, danke. Aber ich lebe jetzt direkt aus diesem Licht. Versteht jemand, wovon ich rede? Und weißt du, und deswegen lade ich dich ein, lebe nicht aus dem reflektierten Glaubenslicht eines anderen, sondern du selbst sollst persönlich Jesus erfahren. Diese Sonne der Gerechtigkeit des Lebens soll über dein Leben erscheinen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Halleluja. Ich möchte einfach nur eine Frage stellen. Während alle Augen geschlossen sind hier. Und ich weiß, dass wir alle ein Teil von dieser Predigt für unser Leben anwenden. Wir sind angesprochen, die Botschaft aus dem Hohelied als Bilderbuch der Worte Jesu lautet: Du bist glanzvoll und schön, vollmächtig, gekleidet. Nächste Woche reden wir noch darüber, wie ein furchterregendes Heer mit einer Waffenrüstung. Aber bleiben wir bei der Attacke gegen der Finsternis. Jeder hat seinen Teil bekommen, aber ich möchte dir rausrufen heute Morgen, die nach diesem letzten, was ich gesagt habe, lebst du aus dem Licht eines anderen Menschen, der gläubig ist. Und das ist gut, weil dieser Einfluss ist der beste Einfluss, den du haben kannst. Aber es verändert nicht dein Leben. Oder möchtest du leben direkt aus dem Licht von Jesus? Ganz persönlich. Und wenn du jetzt ganz ehrlich bist und du denkst, meinst, irgendwie mein Glaube ist nicht persönlich, sondern ich stütze mich auf andere. Wenn du dich da angesprochen fühlst, egal ob du Ehemann, Ehefrau bist, Kind von gläubigen Menschen, Bekannt und Freund, wenn du sagst, ich möchte ihn persönlich kennenlernen, eine persönliche Erfahrung mit Jesus erleben, wenn du das willst, dann heb kurz deine Hand von deinem Platz, wo du gerade bist. Darf ich mal kurz, heb sie deutlich nach oben. Ich möchte für dich beten. Heb sie nach oben, heb sie nach oben. Heb sie. Einige Hände gehen nach oben. Auch zu Hause, ich frage dich. Ich frage dich da, wo du bist. Ich sehe, dass drei Menschen sich hier melden. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Ich preise dich dafür. Ich danke dir für diese Menschen, die hier signalisieren. Sie sind dankbar, dass sie aus anderen gläubigen Menschen Mut und Kraft schöpfen. Aber sie wollen persönlich dir begegnen. Eine persönliche Erfahrung mit dir. Und Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie du es tust, aber ich weiß, dass du es tust. Und ich will dich bitten hier, dass du als Sonne der Gerechtigkeit, geh jetzt auf, erleuchte diese Menschen. Jesus, erleuchte du diese Menschen. Dass sie sagen können, ich glaube nicht wegen einem anderen, sondern ich glaube persönlich. Und ich danke dir, Herr, dass das Wunder geschieht und dass du, Herr, uns alle einnimmst, dass wir das fruchten lassen, womit du uns gesegnet hast. Mit Gnade, mit Vergebung, mit Wiedergeburt. Herr, wir wollen darin leben und dein Licht glänzen lassen. Wir preisen deinen Namen und wir geben dir für alles die Ehre. Amen. Amen. Amen.